Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
321 heißt heute diese Folge. Es ist kein Palindrom, denn die 121 wäre ein Palindrom, was vorwärts, rückwärts lesbar ist. Die 321 einfach nur falsch herum von der 123. Oder was kann man sonst noch über die 321 sagen? Man kann zumindest sagen, ich begrüße alle Zuhörer, die sich heute wieder zugeschaltet haben. Und wir hoffen, dass wir eine interessante Sendung für Sie gemacht haben.
Ich begrüße natürlich auch alle ganz, ganz herzlich, die Lauscher aufgespannt haben. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, heute eine interessante Sendung zu produzieren. Gemacht haben wir sie noch nicht, Herr Back.
Ah, ja. Weißt du denn, was ein Palindrom ist?
Nein, aber ich gucke nach der Produktion nach und wenn das eine Schweinerei war, komme ich nach Köln und verhau dich.
Aha, gut, okay. Brauchst nicht zu kommen.
Ja, dann möchte auch ich alle ganz herzlich begrüßen und wir werden eine strahlende Sendung machen.
Gut, okay. Also
strahlende Sendung?
Ja, ich will was über Strahlen erzählen.
Ach gut. Du bist ja unser Strahlemann.
Also zur Erklärung, ob du nach Köln kommen musst oder nicht. Ein Palindrom, das erlebst du in manchen Rätseln, wenn da steht, Palindrom ist, also Otto ist zum Beispiel ein Palindrom.
Und Otto, Anna.
Vorwärts gelesen und rückwärts gelesen gibt das Gleiche. Oder Imi oder es gibt eine Menge an diesen seltsamen
Palindromen. Also Imi müsstest du erklären, Anna wäre selbsterklärend.
Anna ist auch ein Palindrom, jawohl.
Ja, sag ich doch.
Ja. Also es ist keine Schweinerei, wie du vorhin sagtest, du brauchst nicht nach Köln zu kommen.
Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will nachsehen. Aber
du willst nachsehen so. Und dann wolltest du aber nach Köln kommen, wolltest mich vermöbeln.
Für den Fall, dass.
Ja, jetzt habe ich dir gesagt, es ist keine
Konjunktiv.
Schweinerei.
Gut. Aber du willst mich nicht sehen, ich habe das verstanden, alles klar.
Der Heinz hat, glaube ich, was Strahlendes vorgesehen für diese Sendung.
Mhm.
Und zwar Terahertz.
Terahertz-Strahlung oder Submillimeterwellen, sagt man. Die sind an sich bekannt geworden über die sogenannten Nacktscanner an den Flughäfen. Da hatte man eine Zeit lang mal vor, die Leute da reinzustellen und dann zu sehen, ob sie irgendwelche Waffen oder Sprengstoff am Körper tragen. Mhm. Terahertz-Strahlungen sind ewig lange schon bekannt. Natürlich, Probleme macht die Technik dabei. Da wollen wir jetzt mal versuchen, das ein bisschen aufzurollen. Also, die Terahertz-Strahlen liegen unter dem Infrarot und über den Radiowellen an sich. Sie breiten sich nur linear aus, gehen durch manche...
Heinz, ich muss mal intervenieren.
Die anderen breiten sich auch linear aus, in dem Moment, wo ich sage...
Das wäre der zweite Punkt dann gewesen. Aber sie liegen nicht unter den Infrarot. Denn Infrarotstrahlung ist per Definition von 0,3 bis 385 Terahertz. Und darüber, wo du jetzt sprichst...
Das ist zwischen Infrarot und Mikrowelle, ne?
Nein.
Das ist zwischen 300 Moment. Gigahertz bis 3 Terahertz, ist die Terahertz-Strahlung.
Du sprichst ja über diese 1,111 Terahertz Geschichte, die da hochkommt. So, und die Infrarotstrahlung ist definiert von 0,3 bis 385 Terahertz, wobei 0,3 bis 20 Terahertz als fernes Infrarot- und Terahertzstrahlung definiert ist. Und erst dann, ab 20 Terahertz bis 37,5 Terahertz, kommt das langwellige Infrarot, das ist das thermische Infrarot. Eindeutig, es ist Infrarotstrahlung und nicht unterhalb der Infrarotstrahlung. Entschuldigung, musste sein.
Und die breiten sich auch an, die breiten sich nur linear aus.
Ja, Terahertz, klar, alle breiten sich nur linear aus. Ja.
Terahertzstrahlung gehen durch viele Materialien wie Papier, Kunststoffe, durch Keramik durch. Wasser absorbiert die Strahlung. Deswegen kann man sie zum Beispiel auch in der Medizin einsetzen, um Tumore zu erkennen. Man kann also die unterschiedliche Dichte, Wasserdichte, Feuchtigkeitsdichte in Körpern sehen damit. Das war ja auch die Idee der Nacktscanner. Durch Kleidung geht es durch und vom Körper wird es absorbiert und Metall absorbiert. Also kann man an den Helligkeitsunterschieden dann sehen, was einer am Körper trägt. Die Diskussion darüber brauchen wir jetzt gar nicht breit sein. Problem bei Terahertz-Strahlung ist der Sender. Es gibt, bisher war es sehr, sehr schwierig, sehr aufwendige Sender, die trotzdem sehr kleine Leistung hatten, zu bauen. Jetzt hat sich da in der Zeit was getan. An der Uni Wien hat man Verfahren gefunden, die Strahlung mit zu optimieren. Oder an der TU Darmstadt hat der Michael Feiginow einen ganz kleinen, einen 450 Mikrometer großen Sender gebaut oder eine Antenne gebaut, die Terahertz abstrahlt im 1,111 Terahertz-Bereich.
Moment, ganz langsam. Also es ist nicht die Antenne, die da gebaut wurde. Eine Antenne ist ja einfach nur ein Stückchen weiter. Sondern gerade Feiginow in seinem Umkreis ist dieser Sender gebaut worden. Und der besteht aus einer RTD-Diode. Das ist eigentlich das Neue daran. Ja. Also einer Resonanz-Tunneldiode. Eine Tunneldiode, die ja einen negativen differenziellen Widerstand hat und damit quasi als Oszillator benutzt werden kann, relativ einfach. Und damit wird es gemacht. Damit ist es ihm also gelungen, auf einer so kleinen Struktur, weil ja auch die Wellenlänge so klein ist, einen Strahler zu entwickeln, der auf über einen Terahertz schwingt.
Und der Vorteil dabei ist, es kann mit Fertigungsverfahren hergestellt werden, die aus der herkömmlichen Halbleitertechnologie bekannt sind.
Genau.
Damit wird es denn preiswerter und kann weiter eingesetzt werden.
Mhm. Es geht übrigens noch höher. Ja? Also Michael Feiginow hat schon angekündigt, dass er bis zu 3 Terahertz gehen will mit dieser Technologie.
Mhm. Ja. Also kriegt jetzt demnächst jeder seinen eigenen NACS-Scanner.
Wenn du das möchtest. Es gibt noch eine Entwicklung in diesem Bereich. Die kommt von der Universität Wuppertal. Die Dr. Maren Wagner hat ein Projekt vorgestellt. Die haben eine Terahertz-Videokamera in CMOS-Technologie gebaut mit 1000 Punkten Auflösung. Bisher war das auch das, was Feiginow baut, ist ja ein Punktsender, da muss der Strahl abgelenkt werden und wird dann auf der anderen Seite von den Sensoren aufgenommen. Bei der Kamera der Wuppertaler werden also 1000 Punkte parallel ausgestrahlt. Die Kamera kann 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen und damit wäre denn erstmals ein Terahertz-Video möglich, das man aufzeichnen könnte, das sicherlich bei dynamischen Werkstoffuntersuchungen oder dynamischen Qualitätskontrollen sehr, sehr interessant sein wird. Ich meine, die NASA ist an dem Ding interessiert, für Weltraumforschung, denn zum Beispiel die Erdtemperatur messen, die statistische Messung der Erdtemperatur aus dem Weltall wird auch mit Terahertzstrahlen gemacht, wird heute ja schon gemacht.
Also Oberflächentemperatur. Ja, wer da auch nicht die Flughafenleute, sind die nicht auch daran interessiert, ein Video zu machen? Statt das statisch als Bild?
Du bleibst bei dem Nacktscanner einfach. Ja, der genau. Nacktscanner ist nicht das technische Problem. Der Nacktscanner ist ein rechtliches und moralisches Problem. Ja. Ja. Dem versuche ich hier jetzt ganz bewusst immer aus dem Weg zu gehen.
Ja.
So, dann gibt es noch eine neue Anwendung oder einen Punkt, der hochkommt, und zwar ist da einmal die TU Braunschweig und die PTB in Braunschweig dran oder auch die Philipps-Universität in Marburg. Es geht um Wireless LAN. Wir haben ja mit den 2,4 Gigahertz, die wir heute haben, schon drunter zu leiden, dass wir im Prinzip alle Kanäle, die wir haben, voll sind. Wenn man also in der Innenstadt sein WLAN in Betrieb nimmt, hat man noch 20 andere, die da sind, je nachdem, wie dicht man bewohnt ist. Denn die Telekom liefert ja bei jedem Anschluss. Die Telekom liefert ja, ich habe dir jetzt einfach das getan, so wie ich es überhöre, weil du meinen Einwand schon vorweggenommen hast. Die Telekom liefert zum Beispiel bei jedem Anschluss oder auch die 1&1 liefert bei jedem Anschluss, liefern sie einen WLAN-Router mit. Wenn man denn Glück hat, man hat einen 5 GHz-Router, dann ist es nicht so belebt. Allerdings nicht alle Endgeräte sind bis heute mit 5 GHz ausgestattet. Das sind erst die neueren. Da hat man mehr Ruhe. Aber auch das wird kommen und dann irgendwann ist auch das 5 GHz-Band voll. Und deswegen sagen die Forscher in Braunschweig und Marburg, könnte man doch die Terahertz-Technologie dafür nehmen. Nachteil ist ja, dass die sich nur in einem Raum ausbreiten, das also sehr einfach ist, es wird sehr schnell, sobald Wasser da ist oder wenn ein Mensch davor sitzt oder sowas, ist der Strahl abgedeckt. Aber man kann einfach über ja, über Spiegel, in Anführungszeichen, über Terahertz-Spiegel, das in Räumen weiterleiten. Interessant
ist, so dass es nicht öffentlich wird, so dass es nicht aus dem Haus rauskommt.
Ja gut, dein WLAN geht ja auch aus dem Haus raus.
Nee, dass es nicht aus dem Haus rauskommt.
Ja, das kann man ja, so nicht sagen. Die Terahertz-Strahlung, die ist ja eine Strahlung, die eine hohe Durchdringung hat, bei einer niedrigen Energie eigentlich, ja, also unschädlich ist, aber die Durchdringung, also wenn du dielektrische Materialien hast, da hat sie eine gute Durchdringung. Metallische Abschirmung und so etwas, da hat es keine. Wenn du also so etwas abschirmen wolltest, müsstest du zum Beispiel deine Fensterscheiben einfach metallisch bedampft, gibt es ja heute, auch aus wärmeschutztechnischen Gründen schon, benutzen und dann geht das. Nur die Frage, die ich eigentlich stellen wollte an den Heinz, wie stellt man sich denn das mit Spiegeln vor? Soll ich jetzt, wenn ich von einem Raum in den anderen gehe, die Tür auflassen und da Spiegel machen, damit ich auch nebenan mein künftiges WLAN noch haben kann, ist doch unpraktikabel.
Die Braunschweiger haben ein Kunststoffmaterial entwickelt, aus mehreren Polymer-Kunststoffen, die übereinander gelegt werden, die diese Terahertz-Strahlen reflektieren.
Ja, okay, damit, ne, es ging nicht um den Spiegel, sondern die praktische Anwendung eines solchen Spiegels. Wie soll denn das funktionieren?
Was die vorschlagen, ist, dass man an der Decke im Prinzip seinen Sender hat und an den Wänden so Elemente hat, spiegelnde, Terahertz-spiegelnde Elemente. Also Spiegel ist da ein bisschen falsch, reflektierende Elemente, Terahertz-reflektierende Elemente. Und so hat man den Raum denn mit Informationen versorgt.
Also ausgeleuchtet quasi.
Ausgeleuchtet im Prinzip. Das erinnert mich so ein bisschen an die Idee, diese Verbreitung WLAN über LEDs zu machen. Und, dass man die LED-Lampen, die man irgendwann hat, so taktet, dass die auch die Informationen weitergeben.
Damit habe ich natürlich eine Beschränkung auf einen Raum. Aus dem Raum heraus komme ich kabellos nicht mehr.
Ja, das ist dann eben, dass man sagt, okay, ich bin hier im Raum und kann hier meine Geräte, die ich habe, schnell versorgen, mit sehr hohen Bitraten versorgen. Aufwendig wird das Zeug nicht werden, diese Reflektoren. Denn die Marburger haben das im Prinzip aus Papier gemacht. Das ist ein beschichtetes Papier. Mhm. Und das dient als Reflektor für Terahertzstrahlen. Ein damit sehr preiswertes Verfahren, das man macht. Und die sehen auch einfach nur wie ein Stück Papier aus, die man irgendwo hinhängt. Vielleicht kann man sie bedrucken, da hat man Bilder.
Man kann einfach die Wände mit metallisierter Farbe streichen, da hat man es auch, ja.
Nein, das muss ja auch nachrüstbar sein, müssen wir es realistisch sehen. Ne?
Aber Wände kann man nachher streichen.
Wände kann man nachher streichen. Ob man das denn macht, ob es wirklich so wichtig ist, weiß ich nicht. Was denn sicherlich noch ist, ist das Thema von Raum zu Raum. Und die eine andere Frage ist bei der Kommunikation, ob nicht diese LED-Idee, also das Ausleuchten des Raums mit Information, auch besser wäre, wobei das LED ist ja da muss man ja auch einen Empfänger haben, da müsste also auch der Rechner dann wieder in den Frequenzbereich senden und man müsste auch wieder Receiver dafür haben. Das geht beim Terahertz einfacher, indem man einfach genau wie heute einen Sender-Empfänger hat, im gleichen Bereich, im gleichen Band hat und dass dann so die Kommunikation abgewickelt wird.
Wieso ist das einfacher? Wenn du eine Leuchtdiode hast, die Informationen überträgt, dann brauchst du nur eine
brauchst eine Leuchtdiode in deinem Kommunikationsdevice, also in deinem Rechner oder Tablet oder wie auch immer, die dann mit der Raumbeleuchtung in Kontakt auftritt.
Ja, und
die Terahertz-Antenne ist natürlich unauffälliger unterzubringen. Die kann ich irgendwo im Gehäuse machen, ich brauche sie nicht zu sehen.
Na, also die Argumente sehe ich so nicht, denn wir haben genügend Materialien, die für unsere Augen, für das, was wir als sichtbares Licht betrachten, undurchsichtig sind, aber Infrarot vollkommen transparent. Und da werden ja heute in Fernbedienungen zum Beispiel in handelsüblichen auch schon solche Dioden versteckt, wobei das die Senderdioden sind, aber die Empfängerdioden, die den gleichen Empfangsbereich natürlich haben, oder die Fototransistoren oder was auch immer man als Empfängerelement nimmt, die sind genauso versteckt. Also Also wenn es um das Unsichtbare geht, das ist für mich eigentlich kein Argument. Ich denke, es ist einfach nur eine parallele Entwicklung und es ist gut, dass es viele dieser Entwicklungen gibt. Und es wird sich herausstellen, was praktikabel ist, was vom Aufwand her und von der Effizienz her und vom Handling her wirklich gut ist.
Man muss da eins sagen, diese Terahertz-Technologie eignet sich nicht für Außeneinsätze. Oder nur bei gutem Wetter für Außeneinsätze. Denn sobald die Luftfeuchtigkeit hoch wird oder sogar Nebel ist, dann werden die Strahlen blind, weil Wasser eben Terahertz-Strahlen, also Feuchtigkeit, Terahertz-Strahlen absorbiert.
Gut, ich merke mir aus diesem Beitrag, die Strahlen werden blind. Gut.
Also nichts für draußen, nichts für Handys.
Ja, natürlich kannst du das draußen auch verwenden, als Kurzstreckenkommunikation. Da geht es auf jeden Fall. Was Heinz meinte, ist, dass in dieser Frequenzbereich eben von Wasserdampf stark absorbiert wird. Ja, ja. Und da kann man nicht über größere Entfernungen sicher etwas übertragen.
Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir jetzt eine andere Lösung, Laserlink-Lösung zwischen zwei Häusern. Das ging auch, wenn das Wetter so richtig schlecht war, richtig schlecht, dann wurde die Übertragung immer schlechter.
Also ich kann dir sagen, dass das selbst im 2,4 Gigahertz-Bereich schon der Fall ist, dass man bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Nebel große Reichweiten, und wir haben da einige Experimente gemacht, große Reichweiten deutlich eingeschränkt nur erreichen kann. Und das heißt, es geht runter bis auf teilweise 20% der Reichweite bei trockenem, schönen, klarem Wetter. Selbst im 2,4 Gigahertz-Bereich, ja?
Ja, die 2,4 Gigahertz ist ja irgendwo die Resonanzfrequenz des Wassers, deswegen werden die auch da vom Wasser absorbiert.
Also etwas für die Sahara.
Genau. Solange kein Sandsturm ist.
Sahara-WLAN mit blinden Strahlen. Gut. interessante Entwicklung, was mich daran vor allem fasziniert, dass dieser Sender quasi unter einem Quadratmillimeter groß ist, das komplette Teil. Es ist ja schon irre, wenn man sich das überlegt. Früher ein Sender mit Röhren und sonst was, und da hat man dann auch nur begrenzte Entfernungen überbrücken können. Und heute hat man neue Technologien, die sind ja kaum noch zu sehen, und die können das Gleiche oder mehr bei viel weniger Leistungsaufnahme.
Ja, stell dir doch nur das B-Netz-Telefon vor. Ja. Diese Kisten im Kofferraum von einem Auto, die nichts anderes machten, als irgendwo einen Sendeturm in 100 Kilometer Entfernung zu finden.
Ja.
Aber so ein Radiosender früher mit Röhren war doch was. Das sah doch toll aus. Ich war furchtbar beeindruckt, als ich den ersten gesehen habe, als kleines Kind.
Heute würde ich sagen, du Umweltschwein, diese Energie zu verbrennen für nichts.
Und wenn du dann hörst, dass die Deutsche Welle in Jülich ihren Sender stehen hatte, ihren Kurzwellensender stehen hatte für Australien, der mit 1,3 Megawatt betrieben wurde. Megawatt!
Ja, da konntest du dann
Australien zu funken.
Ja, konntest du einen Leuchtturm nebenan machen.
Unglaubliche Zahlen.
Aber unglaublich. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass es da vor einiger Zeit den Aufschrei gab, als ruchbar wurde, dass Google mit seinen Fotoautos, mit denen sie durch die Gegend fahren, nicht nur Bilder macht, die ja umstritten sind. Übrigens, von Deutschland lassen sie die Finger. Wahrscheinlich haben sich so die Pfoten verbrannt, dass das kein Geschäft mehr ist in Deutschland, jedenfalls vorläufig.
Aber das Streetview ist ja völlig intolerabel geworden. Ne? Da guckt keiner mehr rein, sagt keiner mehr was zu, und das ist uninteressant
aber
geworden.
Aber bei der Aufnahme dieser Fotos wurden ja gleichzeitig auch noch die WLANs gescannt, die offenen WLANs hier in der Hauptsache. Und als das bekannt wurde, hat sich Google dafür entschuldigt. Sie hat also niemand um Entschuldigung gebeten, die alte Tante Google, sondern einfach nur entschuldigt, und das sei ein Versehen gewesen. Nun, mittlerweile ist aber herausgekommen, dass es kein Versehen war, sondern dass der Programmierer dieser Software gezielt und bewusst diese Daten gesammelt hat, aufgezeichnet hat, Datensätze davon angelegt hat. Und es ist zu einer Anhörung gekommen bei der FCC, und da hat er dann eben dargelegt, dass er seine Software absichtlich so geschrieben hat, dass sie die Kommunikation über offene WLAN-Netze mitschreibt. Und außerdem hat er ausgesagt, dass er zwei Kollegen, auch Vorgesetzte darüber informiert habe, was das Programm eigentlich macht. Und schon im Oktober 2006 hat dieses Street-Video-Team, wie es heißt, seine Dokumentation vorliegen gehabt, in der er sein Programm dokumentiert hat und wo ausdrücklich auch auf diese WLAN-Datensammlung hingewiesen wurde. Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, diese Google-Organisation ist ja sowas von verlogen. Was haben sie denn damals gesagt? Aber dem ist nicht so. Nein. Seine Kollegen, die haben vor der FCC ausgesagt, dass sie das Dokument nicht gelesen haben. Das ist ja klar. Ein anderer Kollege, der konnte sich an diesen Hinweis, dass diese WLAN-Daten aufgezeichnet wurden oder eine Datensammlung angelegt wurde, in der Dokumentation nicht erinnern. Kann ja auch passieren. Und weitere Programmierer, die den Code von diesem Entwickler geprüft haben, die haben erklärt, das sei ihnen nicht aufgefallen, dass das Programm Daten aufgezeichnet hat und auch zum Aufzeichnen von Daten ausgelegt ist. Tja, und nachdem die dann alle klar gemacht haben, wie gut sie doch sind und dass sie eben menschliche Fehler gemacht haben, hat dann auch der Programmierer dieser Sache vor dem Ausschuss eine weitere Aussage verweigert, indem er da auf den, was weiß ich, 5. Zusatzartikel der FCC hingewiesen hat, dass er sich nicht selbst beschuldigen muss. Also, Google ist ein gutes Unternehmen, die haben uns nicht belogen. Und wenn da nun ein Programmierer sowas gezielt gemacht hat und das allen mitgeteilt hat, die daran beteiligt waren und die das nicht wahrgenommen haben, dann muss man nur sagen, man sollte Google vielleicht, die haben ja immer so lustige Bildchen auf ihrer Startseite, mal so eine dunkle Brille für ein paar Tage aufsetzen. Denn so blind, wie die sich geben, da kann man wohl dran fühlen, oder?
Nur, die können ja froh sein, dass sie das recht frühzeitig gemacht haben mit den Daten zusammen mit Street View. Denn ich habe das jetzt mal probiert hier in Köln, bin durch die Stadt gefahren, habe mal die Netze gescannt. Da ist also nichts Offenes mehr dabei. Bis auf Telekom ist klar, die wollen dann ihre Kunden dann weiterführen. Da brauchst du dann einen Zugang und so weiter. Alles ist geschlossen, alles WPA, PSK, das war vor wenigen Jahren noch völlig anders. Da konnte man immer in Köln hier immer ein freies Netz finden. Und wenn das ein Café war oder irgendjemand, aber mittlerweile scheint sich das doch durch die Vorverschlüsselung der Router, wenn sie geliefert werden, besser gelöst zu haben.
Ja, das war ja auch unverantwortlich in der Vergangenheit, in der Anfangszeit, dass alle Router erstmal unverschlüsselt ausgeliefert wurden und man musste dann teilweise auch recht kompliziert erstmal eine Verschlüsselung einstellen. Ich weiß, bei den ersten WLAN-Routern war das alles recht abenteuerlich.
Ich fand das damals ganz gut, denn da war ja auch noch nicht viel Konkurrenz da. Ne? Aber wir wussten natürlich, wenn da ein freies Netz ist, können wir da mal schnell mal unsere E-Mails machen. Und da hat sich auch keiner dran gestört. Obwohl ist es mittlerweile eigentlich verboten, da reinzugehen?
Ja.
Ich glaube ja.
Definitiv. Du darfst es nicht.
Und es ist auch verboten, es nicht zu verschlüsseln.
Ja, auch das ist der Fall. Beides ist richtig. Ja. Ja. Übrigens, Mark Rotenberg, das ist der Chef der EPIC, dieser, wie heißt die, Electronic Privacy Information Center, der hat jetzt die US-Regierung, das US-Justizministerium aufgefordert, diese Google Street View Datensammlung zu untersuchen und den kompletten Untersuchungsbericht öffentlich zu machen. Da gibt es in Amerika diesen Freedom of Information Act, wo man sich also über diese Sachen informieren kann und ein Recht dazu hat. Denn bis jetzt hat Google, außer dass es eine Strafe gezahlt hat, die für ein solches Unternehmen ja unter der Lächerlichkeitsgrenze liegt, nichts anderes gemacht, als die Namen der gescannten WLANs unleserlich gemacht. Mehr nicht. Also alles andere, was man da hat, die ganzen MAC-Adressen, die ganzen Passwörter, die da übertragen werden, die ganzen Anmeldeprozeduren, alles das, was gescannt wurde, ist nach wie vor bei Google vorhanden. Nur die Namen des
Auch
Netzes.
Auch die Namen natürlich.
Das ist die Frage. Also da sagt Google, also die hätte man unkenntlich gemacht.
Ich frage mich nur, was will Google mit diesen Daten?
Die wollen alles.
Die wollen alles, ja, das ist, glaube ich, so richtig. Ja,
alles, ist das reine Sammelwut oder gibt es irgendein Geschäftsmodell oder was dahinter, dass man mit diesen Daten Geld verdienen kann, legal?
Warum auch nicht? Wenn die wissen, was hast denn du da für einen Router und welche Daten überträgst du denn? Hast du vielleicht da irgendwo eine IP-Kamera, das ist sehr leicht herauszubekommen, die laufend irgendetwas überträgt und diese Daten weitergibt an Firmen, dann schicken die dir eben über IP-Kameras neue Angebote, Prospekte, Informationen oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass Google den Plan hat, schon heute zu wissen, was sie nächstes Jahr alles an Informationen verkaufen können an irgendwelche Interessenten, sondern man sammelt eben einfach alles. Das ist aber
nicht,
das Prinzip.
Nicht nur Google.
Nein, natürlich nicht. Die stehen stellvertretend.
Ich nehme an, dass meine Freunde bei Apple in Amerika, die wollen ja nun auch alles sehen. Und ich liefere denen ja auch mit meinem iPhone und mit meinem iPad freiwillig die Daten, denn sonst würde es ja alles nicht funktionieren. Dieses iTunes ist ja nun eine ganz, ganz gefährliche Sache, denn den Zugang zum iTunes haben die auch.
Mhm. Ja, das ist hat ja auch nicht unbedingt nur etwas mit dem Netz zu tun. Das Netz hat natürlich diese Datensammlerei wirklich beflügelt und befördert. Aber ich habe letztens mal versucht, einen Tarif für ein Auto, ich hatte mir etwas ausgesucht und wollte mal wissen, was kostet denn das so an Versicherung? Bei vielen musste ich dann erstmal angeben, wie und was und wo. Und dann habe ich einen gefunden, da musste ich gar keine Angaben machen, außer also über meine persönliche Name, Anschrift und so weiter. So, und da habe ich dann angefangen einzugeben, was die alles wissen wollen. Also, dass sie wissen wollen, wie alt ich bin, wann ich einen Führerschein gemacht habe, wie viele Vorschäden ich habe, das wäre in Ordnung. Dass sie wissen wollen, wo ich wohne, ist ja in Ordnung. Aber warum sie mein Kennzeichen, was ich ja noch gar nicht weiß, wissen wollen, und ich kam nur weiter, nachdem ich mir ein Ausgedachtes da eingetragen habe, warum sie wissen wollen, wer das Auto fährt, wie alt dieser Fahrer ist, welche Kinder, wie alt das Jüngste, wie alt das Älteste ist, welchen Beruf ich habe, ob ich das Auto gewerblich fahre oder nur privat, ob andere das gewerblich fahren, ob ich eine eigene Garage habe, ob ich ein eigenes Haus habe, ob ich, was weiß ich nicht alles, wie lange ich in dem Beruf bin, wie lange ich da wohne, wo ich da wohne und so weiter. Über 5-6 Seiten. Ich habe das Spiel mal mitgemacht und habe allen möglichen Mist da eingetragen. Und habe dann gedacht, jetzt bin ich aber gespannt, was da herauskommt. Es ging da, ich habe dann so einen Test gemacht, auch mal mit dem Wohnmobil. Es ging ja darum, welches Dach dieses Wohnmobil hat. Und also unglaublich. Es waren, glaube ich, 120 Fragen. Nachdem ich dann fertig war, habe gedacht, naja, hast dir mal den Spaß gemacht. Ist ja unglaublich, was dir da alles fragen. Und das hat mit Versicherungen bestimmt nichts zu tun. Da bekam ich dann die Mitteilung. Das ist schön, dass du das gemacht hast. Und wir möchten dir jetzt gern ein unverbindliches Angebot von unseren Versicherungsunternehmen zuschicken lassen. Und jetzt gibst du bitte noch einen deinen Namen und deine Anschrift und deine Telefonnummer. Da war mir klar, was die wollten. Und da war ich froh, dass ich nur Quatsch eingetragen hatte. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, wenn sich jemand so viel Mühe gibt und das alles eingibt, dann wird er hinterher natürlich auch den Erfolg sehen wollen. Aber ich habe gedacht, ihr könnt mich doch mal kreuzweise ihr Nasenbären.
Ja, siehst du, jetzt hast du keine Versicherung.
Nein, es war ja hypothetisch für den Fall, dass ich ein neues Auto kaufen würde.
Ja, aber wenn du vor deinem Versicherungsmann sitzt, der will auch vieles wissen. Wenn du da hingehst, also ich habe ein Auto gekauft, möchte das jetzt versichern, der will auch wissen, die Garagensache und wer fährt das Auto und.
Das sind ja zweierlei Paar Schuhe, ein Angebot unterbreiten oder eine Versicherung abzuschließen.
Ja. Also, es waren Fragen dabei, da konnte ich beim besten Willen nicht herleiten, was diese Fragen wirklich sollten, was der Inhalt davon war und aus welchem Grund. Ob das im
da reden wir über Google, dass die so viele Daten abfragen.
Genau das sage ich doch.
Ja? Wir haben es ja vorm Haus, selbst hier überall. Jeder will die Daten haben.
Jeder will
Daten für alle
Daten haben, ja.
Alle Daten haben. Und wir müssen mal wieder in den Shop gehen, mal gucken, was es da Neues gibt. Die Sticks, laufen die noch?
Die gut? Sticks laufen gut, ja. Ich darf ja nicht sagen, wie viele Polizeibehörden und ähnliche Sachen Sticks kaufen bei uns. Aber es ist schon interessant. Die Sticks sind so gut, dass selbst die offiziellen Regierungsstellen diese Sticks kaufen, ja, und zufrieden damit sind. Also wer sicher Daten Kängurus verstecken will, der ist da gut bedient damit. Aber ja, Zeit ist um, Daumen hoch.
Daumen hoch.
Und immer ein Bit übrig behalten, ohne es weiterzugeben.
Und Zickezack.
Und tschüss.
Da war der Zickezack mal wieder.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.